Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWI-Podcasts, in der es heute um die klimafreundlichen und pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die sogenannten Piwis, geht. Sie finden seit einiger Zeit ja immer mehr Beachtung, auch weil immer mehr neue Sorten auf den Markt kommen. Ja, mein Name ist Ernst Büscher, ich bin Pressesprecher hier im Deutschen Weininstitut und spreche heute mit dem Rebveredler und Piwi-Pionier Volker Freitag, der zahlreiche neue Sorten auch im Programm hat und exklusiv vertreibt. Hallo Volker, du bist Rebveredler und damit Produzent von Rebenpflanzgut für die Winzer. Du musst ja die Trends der Weinszene fest im Blick haben, um die Rebsortenwünsche der Winzer zu erfüllen. Seit wann beschäftigst du dich jetzt eigentlich intensiver mit den Piwis, die jetzt immer populärer werden?
Ich mache das eigentlich schon 30 Jahre, weil mir war schon relativ früh klar, dass das eine Weiterentwicklung ist von dem, was wir haben. Die Rebe ist ja durch diese Veredelung, durch diese biotechnische Maßnahme resistent gegen die Reblaus. Und dann wäre es natürlich schön, habe ich mir damals gedacht, wenn man über die Züchtung auch noch die Resistenz für die Pilzkrankheiten da in den Griff bekommen könnte. Und da waren ja schon Generationen von Züchter dran an der Thematik. Und zu dem Zeitpunkt vor 30 Jahren war allerdings die Sortenauswahl noch sehr begrenzt und auch die Qualitäten der Weine noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die absolute Zukunft. Und dadurch war klar, dass man an diesem Thema noch arbeiten muss.
Und wie kam es dazu, dass du jetzt dich noch intensiver dann auch züchterisch mit den Piwis beschäftigt hast?
Ja, das war der Zufall, dass ich den Valentin Blattner kennengelernt habe und der auf privater Ebene in der Schweiz Rebenzüchtung betrieben hat. Eigentlich für seinen eigenen Bedarf, weil er auf dem Standort, wo er Weinbau machen wollte, mit den traditionellen Sorten nicht hinkam. Und das war ganz früh, 1991 war das, ganz früh, wo er seine Arbeiten begonnen hatte. Und ich bin mit ihm durch die ersten Sämlingsfelder gelaufen. Und das war ziemlich wild. In der Schweiz wächst das alles wild. Und der Valentin ist auch ein wilder Typ. Und dann sind wir durch die Felder und ich habe ihn gebeten, dass er mir mal was gibt zum Kennzeichnen. Und ich habe die Stücke, das waren alles individuelle Stücke, Sämlinge, die Stücke gekennzeichnet, die gesund waren und die auf mich einen guten Eindruck gemacht haben. Und infolgedessen habe ich dann von ihm das Holz bekommen und habe das dann im Folgejahr veredelt und hier in Deutschland aufgepflanzt in einer Versuchsfläche. Und nach 2 Jahren habe ich ihn eingeladen und habe gesagt, er kann sich das mal anschauen. Und dann ist er gekommen und war überrascht und hat gesagt, da hängen ja Trauben dran. Und das war er noch gar nicht gewohnt. Und dann begann im Prinzip so unsere Arbeit, dass wir jährlich im Prinzip Sämlinge ausgetauscht haben, die dann hier auch aufgepflanzt haben und auch unter unseren Bedingungen getestet haben in unseren Versuchsflächen. Und natürlich mit dem reduzierten Pflanzenschutz, wie das funktioniert, aber auch wie die Weinqualitäten sind, wie die Traubenqualitäten sind und so weiter. Das haben alles wir hier im Prinzip versucht zu analysieren und auszuarbeiten.
Ah ja. Und du bist dann jetzt quasi auch, wenn man so will, so wie ein Generalvertreter für verschiedene pilzwiderstandsfähige Sorten, oder?
Ja, also wir haben das so, dass wir den Sortenschutz entweder auf uns angemeldet haben oder auf den Valentin. Das ist ein europäischer Schutz. Und jetzt ist es so, dass für die Sachen, die wir am Anfang gemacht haben, im Prinzip ich diese Generalvertretung habe für den deutschen und den nördlichen Raum. Mittlerweile ist es so, dass ich auch Frankreich und Spanien interessiert für solche Züchtungen. Und da arbeitet er nochmal mit einer Rebschule in Frankreich zusammen, die diesen Markt dann bedient.
Wie viele Sorten sind das, die du im Programm sozusagen hast, für die du da arbeitest?
Wir haben jetzt 7 oder 8 Sorten angemeldet, die offiziell auch registrierte Sorten sind und sind natürlich ständig am Weiterarbeiten mit neuen Sämlingen. Die Züchtung hat sich ja da weiterentwickelt. Man hat Erfahrungen gesammelt, aber die Techniken bei der Züchtung haben sich auch weiterentwickelt, dass man schneller zum Ziel kommt über Genanalysen. Dann sind neue Gene dazugekommen, neue Kreuzungspartner. Und was früher so war, dass wir praktisch ein Gen gegen echten Mehltau und ein gegen falschen Mehltau hatten, hat sich jetzt verbessert. Wir haben teilweise schon Sorten, die jeweils drei Gene haben für die einzelne Pilzkrankheit. Und das ist natürlich eine komplexere Geschichte oder eine Weiterentwicklung auch. Und jetzt sind die Sämlinge da, die prüfen wir jetzt wieder. Also es kann sein, man hat so einen Sämling, da ist er super resistent, aber schmeckt halt nicht oder hat weinbauliche Nachteile. Das müssen wir halt auch rausfinden. Und aber trotzdem ist es, wir sind auf einem guten Weg und die Entwicklung geht in diese Richtung auf jeden Fall noch weiter.
Der Vorteil von mehreren Resistenzgenen für einen Pilz ist, dass die Resistenz höher ist, oder wie kann man das sehen?
Ja, das kann man definitiv so sagen. Es gibt ja unterschiedliche Pilzdruck. Also wir in Deutschland haben ja im Allgemeinen gar nicht so hohe Pilzdruck, wie das jetzt zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, wo mehr Niederschläge fallen oder im Mittelmeerraum. Da kann es durchaus sein, dass es halt insgesamt, da ist wärmer, da ist feuchter und da ist dann der Druck unter Umständen höher, je nach Lage. Und dann braucht es halt komplexere Resistenz. Aber es ist auch so, dass die Pilze ja auch sich weiterentwickeln. Und wir sehen das ja jetzt mal in der laufenden Pandemie. Bei den Viren ist es ähnlich, was wir gerade erleben. Und so ist es bei den Pilzen. Sobald wir mit Pflanzenschutzmitteln kommen, die sehr selektiv sind, mutieren dann praktisch wieder Varianten. Und die entwickeln sich dann weiter und umgehen auch diese Resistenz oder bilden eine Resistenz gegen die Pflanzenschutzmittel. Und so kann es auch sein, dass es eine Umgehung gibt für die Resistenz, die natürlich eingekreuzt ist. Und daher muss es ein bisschen komplexer sein.
Und da sind natürlich drei Resistenzgene zu knacken, ist schwieriger als nur eines.
So ist es, ja. Wir haben mit Forschungsarbeiten, die mit DNA in Neustadt gelaufen sind, da hat die Birgit Eisenmann ihre Doktorarbeit geschrieben über dieses Thema, festgestellt bei Spritzversuchen, wie viel muss man denn überhaupt die PIWI-Sorten behandeln. Das war im Ergebnis so, dass diese momentan verfügbare mit 1 und 1 Resistenzen doch 75% vom Pflanzenschutz einsparen können. Und dass wir auch gemerkt haben, dass wir ganz null wahrscheinlich nicht schaffen werden, um einfach eine Doppelstrategie zu fahren. Dass man sagt, okay, wenn sich da irgendwo mal ein Pilz mutiert, dann hat man zweimal behandelt man mit Pflanzenschutzmittel, gegenüber achtmal, sage ich mal im Durchschnitt, und hat dadurch praktisch diese resistenten Pilze wieder zurückgeholt. Und so ist eine Doppelstrategie und diese Mehrfachresistenzen bei den Pflanzen ist dann um jeden Faktor mehr, wird es dann schwieriger für den Pilz, diese Resistenz dann zu knacken.
Aber darum kann man jetzt nicht 100% Pflanzenschutzmittel einsparen, aber 80% ist ja auch schon wirklich ein Wort. Ne? Und das ist ja auch wohl der Grund, warum PIWIs gerade ja so den Zeitgeist treffen. Es geht ja Richtung Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umweltschonung. Siehst du da noch mehr Vorteile, die die PIWIs bieten, außer der reinen Pflanzenschutzmitteleinsparung?
Ja, das ist auf jeden Fall gegeben. Also durch das, dass man keine Züchtung mehr macht mit reinen Viniferas, wie das früher der Fall war, wie Müller-Thurgau oder Dornfelder oder Kenner, sondern sagt, okay, wenn wir schon Züchtung machen und führen neue Namen ein, dann soll das auch diese Pilzwiderstandsfähigkeit mitbringen. Aber natürlich auch andere Vorteile, die wir jetzt gerade im Hinblick auf den Klimawandel benötigen. Ein Beispiel wäre da die lockere Traubenstruktur, damit die Trauben bei starken Niederschlagsereignissen auch wieder abtrocknen und das Wasser nicht lange drin stehen bleibt und dadurch auch nicht so leicht Botrytis entsteht. Ein weiterer Vorteil wäre darauf zu achten, dass eine dickere Beerenhaut vorhanden ist. In puncto Kirschessigfliege, die bohrt sich ja in die Beerenhaut ein und je dicker die Beerenhaut ist, umso schwerer hat die es. Es sind natürlich auch Anbauvorteile zu berücksichtigen, wie aufrechter Wuchs. Oder wo wir auch sehr stark drauf schauen, ist, dass wir Sorten finden, die nicht zu früh austreiben. Vermehrt haben wir ja Spätfroschereignisse durch das, dass halt wir milde Winde haben, startet die Vegetation sehr früh. Und dann bleiben trotzdem noch die Maifrost- oder auch Aprilfrost-Ereignisse. Und Rebsorten, die noch nicht ausgetrieben sind, die können dann auch nicht erfrieren. Also das sind natürlich Beispiele, wo man in der Züchtung natürlich auch drauf schaut, um zu sagen, es sind nicht nur die Vorteile jetzt in puncto Pilzwiderstandsfähigkeit, die ja sehr groß sind, sondern auch Anbauvorteile und im Hinblick auch auf andere Schwierigkeiten. Ja.
Aber es dauert da ja natürlich auch immer Ewigkeiten, ne, bis man jetzt vom Sämling zu einer marktreifen Sorte kommt. Ne? Wie viele Jahre rechnest du jetzt mittlerweile? Früher sagt man 25 bis 30 Jahre, ne, bis es quasi von ja, der Erstkreuzung bis zum marktreifen Rebsorte ist.
Ich denke, durch das Mehr an Erfahrung und auch die neuen Züchtungsmethoden, wie diese markergestützte Züchtung, dass man 10 Jahre einsparen kann. Und es wird aber trotzdem noch 15, 20 Jahre dauern vom Sämling aus, bis man dann sagen kann, okay, diese Sorte könnte eine gewisse Marktreife erlangen, weil man natürlich auch, wenn man das seriös machen will, eine gewisse weinbauliche Prüfung ja, machen muss. Und wenn man sich vorstellt vom Sämling aus, der wird jetzt gekreuzt in einem Jahr, dann ist die Traube, der Sämling wird ausgepflanzt, es dauert wieder ein Jahr. Dann, bis Holz dran ist, sind es 2 Jahre, bis veredelungsfähiges Holz dran ist. Dann wird daraus veredelt aus einem Stock. Aus einem Stock kann man ja vielleicht 20, 30 Nachkommen machen. Die werden dann wieder ausgepflanzt. Die müssen wieder 2 Jahre oder 3 Jahre aufwachsen. Dann werden sie veredelt und so weiter. Also die Zeit geht dann schnell rum, weil man halt auch mit einer Dauerkultur arbeiten. Und insofern glaube ich, wenn man es seriös betreiben will, kann man es nicht unendlich beschleunigen. Es ist wirklich sehr hilfreich zu sagen, okay, wir können durch die Genanalysen feststellen, welche Resistenzgene tatsächlich in der Pflanze gelandet sind, dass wir halt eine Vorausscheidung treffen können und uns nicht mit vielen tausend Sämlingen beschäftigen müssen, sondern dann reduzieren können auf einige hundert durch diese Vorauswahl und dann mit denen die weinbauliche Prüfung dann machen können.
Die Piwis haben sich ja jetzt auch geschmacklich deutlich verändert, ne, und verbessert. Wie hat man das geschafft? Ich habe gesehen, jetzt, dass man mehr, sag mal, traditionelle Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot oder auch vielleicht ja, deutsche Sorten als Kreuzungspartner nimmt? Oder wie kam es dazu?
Am Anfang der Züchtung war es so, dass man in den 1920er, 30er Jahren, dass man eine Europäersorte genommen hat und eine Wildform aus Amerika meistens, hat die gekreuzt und hatte dann die Resistenz der amerikanischen dann drin. Und letztendlich war das dann eine sehr einfache Resistenz und man hat dann direkt mit der Europäerrebe gekreuzt. Diese Sorten waren geschmacklich wenig interessant. Und dann hat man eigentlich eine andere Methode verfolgt, dass man sagt, man nimmt jetzt mal die Wildformen und kreuzt die. Da gibt es ja asiatische Wildformen und amerikanische und europäische und kreuzt die und hat dann letztendlich eine Pflanze, die mehrere Gene hat und die kreuzt man dann wieder mit einer Europäersorte. Und dann werden die wieder quer gekreuzt. Also man hat dann zum Beispiel jetzt beim Sauvignac, da ist Riesling und Sauvignon Blanc mit drin. Und je mehr das man quer kreuzt, umso mehr sind halt, muss man die rausfinden, die eben diese geschmacklichen Vorteile haben und eben auch diese Resistenzgene. Also es ist ein ziemlich komplexer Vorgang. Und es hat 8 Generationen von Züchtern gedauert. Das wäre, glaube ich, aus dem Stand gar nicht möglich gewesen. Und das baut natürlich auch auf die Vorarbeit dieser Generation der Züchter auf, dass man heute soweit ist. Das ist nicht aus dem Stand möglich zu sagen, jetzt habe ich die Idee und dann habe ich auch gleich ein tolles Ergebnis. Weil jede Sorte, die dann auch wirklich gut ist und auch die Resistenzeigenschaften mitbringt, ist schon ein bisschen ein Lottogewinn. Das muss man schon sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne, und jetzt, ich denke, sag mal, die Pifis sind zwar ja jetzt in den letzten Jahren jetzt stärker ins Gespräch gekommen, auch populärer geworden, aber im Anbau in Deutschland ist ja doch noch, sag ich mal, auch Luft nach oben. Und ich glaube, dass bei vielen Winzern immer noch so auch dieses, ja, vielleicht etwas veraltete Image und die veralteten Geschmackseigenschaften so immer noch so im Kopf herumschwirren und diese neue Generation der Piwis vielleicht noch gar nicht so angekommen ist. Oder wie siehst du das?
Ja, ich denke, dass einige Winzer schon mal probiert haben. Ich meine, das war ja mit dem Einführung vom Regent war meistens der erste Kontakt mit der Generation Winzern, über die wir jetzt reden. Und das war eine sehr schnelle Entwicklung beim Regent, weil da gerade Rotwein populär war und Dornfelder war eigentlich populär, muss man sagen. Und dann hat man sich überlegt, okay, wenn das Dornfelder sich mal abschwächt, was kommt dann? Und in der Zeit war tatsächlich Weißwein schwieriger zu verkaufen wie Rotwein. Und man dachte, okay, der Regent, der würde hier in die Landschaft passen. Und dann wurde in relativ kurzer Zeit, wurden 2300 Hektar angebaut, also im Zeitraum von 3, 4 Jahren. Und das war zu viel des Guten, weil eine neue Sorte kann so schnell sich am Markt nicht etablieren. Und begleitend war es auch so, dass man vielleicht kellerwirtschaftlich da noch ein bisschen mehr informieren hätte müssen, weil es kamen halt auch Weine auf den Markt, die dann jetzt nicht das Gelbe vom Ei waren. Und das, glaube ich, hat man daraus lernen können, dass man, wenn jetzt eine neue Sorte kommt, dass man das besser begleitet. Und da gibt es auch starke Unterstützungen jetzt von der Forschung. In den DLRs wird hier auch kellerwirtschaftlich unterstützt, wenn so eine Sorte marktreif wird, dass man da hilft, zu sagen, okay, wir probieren mal Ausbauvarianten, welche Gärzeiten, welche Hefen und so weiter, damit die Weine, wenn sie auf den Markt kommen, gleich besser sind. Aber naturgegeben ist es auch so, dass die eine Sorte bei vielen einfach besser klappt von Anfang an und bei anderen weniger. Es gibt einfach ausbautechnisch problematischere Sorten und es gibt Sorten, die weniger problematisch sind. Und der Stadt ist immer ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wenn der Stadt gut gelingt, und dann kann das auch weitergehen. Und ja.
Es sind ja auch oftmals die Namen der Rebsorten, der neuen Sorten, waren ja auch viel in der Kritik, dass man sagte, ja, der Trend geht ja eigentlich auch bei den Winzern Richtung Verschlankung der Weinkarten und etwas, ja, weniger Rebsorten eigentlich ins Programm zu nehmen, sich zu konzentrieren auf die Klassiker. Jetzt neue Sorten hinzuzunehmen, ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Oder wie siehst du das?
Sicher, also jedes neue Produkt in einer konservativen Branche, sage ich mal, braucht natürlich Markteinführung. Und wir haben jetzt in Deutschland, sind wir jetzt nicht so ein riesiges Weinbauland, dass wir das Potenzial da hätten, Riesensummen an Werbung da reinzustecken. Es war also in der Vergangenheit immer so, dass einzelne Winzer, Weingüter, Genossenschaften, Kellereien sich so eine Sache mal angenommen haben und das dann gepusht haben. Da gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit. Nehmen wir mal den Dornfelder. Da hat das Deutsche Weintor viel dazu beigetragen, dass das sich weiterentwickelt hat, dass die Sorte bekannt wurde. Und wenn größere Unternehmen sich so eine Sache annehmen, und dann läuft es auch. Bei den neueren Piwis war im Großen mal jetzt zunächst durch die Erfahrung mit dem Regent war das Ganze ein bisschen verhalten. Und es waren eher einzelne Weingüter, die dann gesagt haben, ja, ich sehe da durchaus Chancen, sowas zu vermarkten und haben sich dann der Sache angenommen und haben die so langsam in den Markt eingeführt. Und durch die guten Produkte, die dadurch entstanden sind, sind auch jetzt größere Betriebe darauf aufmerksam geworden. Und es hat sich natürlich auch der Zeitgeist geändert. Und, die Verbraucher heute wollen nachhaltigere Produkte. Das ist jetzt nicht nur Lippenbekenntnis, sondern das kommt in den Märkten auch so an oder wird nachgefragt. Und dadurch hat sich gerade in den letzten 2, 3 Jahren eine gewisse Dynamik da entwickelt, sodass auch größere Kellereien oder Genossenschaften sagen, ja, wir sollten in dem Bereich was tun. Und teilweise sind die auch schon eingestiegen und haben da Modelle entwickelt und sehen auch große Zukunft in diesen Produkten, da man halt mit den pilzwiderstandsfähigen Sorten und den neuen Sorten eigentlich besser diese Nachhaltigkeit dokumentieren kann oder darstellen kann, wie mit traditionellen. Es ist ja auch so, dass man das eine tut und das andere nicht lässt. Also es ist ja gut, wenn man Sorten hat, die traditionell sind und im Markt laufen. Aber wenn man ein bisschen zurückblickt, ist es immer so, dass auch traditionelle Sorten ihre Phasen erleben, wo sie gerade en vogue sind und dann wird es mal wieder weniger. Hm. Und man muss praktisch immer wieder als Branche auch darin erneuern und sagen, okay, wir freuen uns, dass der Riesling läuft, wir freuen uns, dass der Grauburgunder läuft, aber wir schieben mal schon wieder den nächsten Zug an und gehen mal noch in eine andere Richtung, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja. Die Branche ist gut beraten, sich jetzt neuen Entwicklungen da nicht zu verschließen, auch wenn es eher eine traditionelle Branche ist, gerade wenn die ganze Welt sich da öffnet. Und mhm. Ich sehe das nicht nur in Deutschland, sondern das ist europaweit, dass hier der Nachhaltigkeitsgedanke doch mehr wahrgenommen wird, dass sich die Menschen da mehr Gedanken machen, was sie einkaufen, auch bei Genussprodukten wie Wein. Und man muss das nicht unbedingt immer so, ja, da spritzen wir jetzt weniger, sondern das kann auch mit Freude verbunden sein. Das kann auch einfach sein, dass das Produkt gut schmeckt, dass man sagt, okay, das Ganze ist robuster, das ist dem Klimawandel mehr angepasst und dadurch kommen diese Sorten besser klar. Also da gibt es verschiedene Modelle, die sich da Winzer auch einfallen gelassen haben, sehr clevere Sachen und die laufen jetzt gut an.
Ja, weil es ist ja, wenn man jetzt den Aspekt der Nachhaltigkeit nochmal anspricht, ist ja nicht nur, dass Pflanzenschutzmittel eingespart wird oder wenn man die einspart, fährt man natürlich auch weniger oft durch die Weinberge. Man hat ja auch weniger Benzin, Sprit, den man verfährt. Man hat weniger Bodenverdichtung, weniger CO2. Der CO2-Fußabdruck ist natürlich auch geringer. Das sind ja auch nochmal Punkte, die, denke ich, für ja, die Kommunikation und diesen Gedanken der Nachhaltigkeit auch nochmal ganz wichtig sind. Ne?
Absolut, ja. Also man muss den Gesamtkomplex sehen. Und da ist ja dieser Ersparnis, Pflanzenschutz, wenn man es jetzt mal rein betriebswirtschaftlich sieht, ist ein Faktor, der nicht wenig ist. Also das ist schon wirklich messbar, was man da einsparen kann. Aber auch die Manpower, ne? Das ist ohne jetzt die Nachhaltigkeitsgeschichte, wenn man es rein von der Winzerseite sieht, das sind ja hochqualifizierte Leute, die jetzt die Spritzen da fahren dürfen. Von denen gibt es immer weniger. Und wenn man Druck rausnimmt, macht das auf jeden Fall Sinn. Und natürlich vom Nachhaltigkeitsgedanke ist es absolut richtig, was du angesprochen hast. Der CO2-Abdruck wird auch immer mehr für Firmen ein Argument zu verkaufen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wir haben eine Verantwortung für die Zukunft der nächsten Generationen auch. Und wenn wir CO2 einsparen können, können das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln verringern. Finden Pflanzen, die von alleine da besser klarkommen. Das ist also absolut wichtig. Und ein anderer Faktor ist natürlich, unter diesen sich doch schnell ändernden Klimabedingungen und den Extremen, die wir so in den letzten Jahren erleben, können wir einfach feststellen, dass man mit diesen neuen Sorten mehr Ertrag auch sichern kann. Also dass dann nicht passiert, dass in der Blüte, oder so leicht passiert, dass in der Blüte tatsächlich Erträge verloren gehen, wie das jetzt im letzten Jahr der Fall war, sondern dass dann immer noch Trauben dranhängen, die eine gute Qualität haben und die geerntet werden können. Ich bin in einem Alter, wo man gelernt hat, Erträge zu reduzieren und Qualitäten zu machen. Ich glaube, die nächste Generation muss sich damit beschäftigen, Erträge zu sichern, weil ja, die naturgegeben einfach mehr Extreme entstehen. Und man kann dann immer noch ausdünnen, wenn man Trauben überhaupt dranhängen. Wenn keine dranhängen, dann geht es ja nicht.
Das ist wohl wahr. Brauchen wir da aber denn noch mehr Jahrgänge wie beispielsweise 2016 oder 2021, dass die Winzerschaft noch stärker, sag ich mal, aufwacht und sich bewusst wird, dass man ja was ändern muss auch im Anbau und sich doch stärker den neuen Sorten öffnen muss? Oder was muss passieren, dass der Piwi-Anbau doch noch ein bisschen stärker jetzt angeschoben wird?
Ich habe den Eindruck, dass die Winzer das verstanden haben. Ich merke das jetzt bei den Planungen der Betriebe für die nächste Zeit, ist das ein ganz großes Thema. Es ist natürlich auch verständlich, dass man sagt, ich würde es gern anbauen, aber ich möchte natürlich auch wissen, dass ich das verkaufen kann. Mhm. Da kann ein Weingut kann das einführen in seine Liste, kann das auch erklären. Für Betriebe, die Trauben erzeugen oder Fasswein produzieren, ist es natürlich wichtig, dass die eine abnehmende Hand haben, die auch in dem Bereich sich interessiert. Aber da sehe ich jetzt gerade eine sehr gute Entwicklung. Aus verschiedensten Bereichen werde ich da angefragt und ich sehe, dass die großen Betriebe da sich Gedanken machen und einsteigen. Also da sehe ich jetzt eine gewisse Zeitenwende. Das ist jetzt echt erreicht und von dem her wird es richtig jetzt an Dynamik gewinnen.
Ah ja. Denkst du, dass wir so mehr Leuchttürme brauchen, die das sozusagen anbauen, oder haben Piwis auch das Potenzial für Spitzenweine?
Durchaus. Also man muss mal sehen, beim Riesling wissen wir jetzt schon etliche 100 Jahre, wie man den macht. Bei neuen Sorten sind ja die Erfahrungswerte noch nicht da. Nicht? Also wenn man ganz neuen Wein ausbaut und wenn der schon gut schmeckt, und dann ist er noch Luft nach oben. Also mit der Erfahrung, wie man damit umgeht und welche Stilistik, dass man da aus jeder Rebsorte rauskitzelt, ist natürlich da auf jeden Fall Luft nach oben. Ich sehe als Beispiel auch bei den Rotweinsorten, wenn man unsere deutschen traditionellen Sorten nimmt, das sind ja nicht so viele, und dann mal im internationalen Vergleich sieht, das sind viele der neuen Piwi-Sorten, die sind ja gekreuzt mit Cabernet Sauvignon, mit Merlot, mit internationalen Rotweinsorten und die haben ein Riesenpotenzial, Qualität zu machen. Und mich freut es dann immer, wenn man so Weine mal verdeckt vorstellt und fragt dann auch Winzer oder Verbraucher, was denkt er, wo kommt er her? Und dann heißt dann, ja, irgendwo aus Spanien oder aus Italien oder aus Frankreich. Und dann sagt man, nein, der kommt hier aus Diedesfeld oder aus Lahnspeyerdorf. und das ist das, was man dann nicht erwartet, dass man solche Qualitäten auch machen kann. Und auch im Weißweinbereich sind sehr interessante, fruchtige Sorten dabei mit stabiler Säure, die auch nicht schnell altern, die auch lagerfähig sind und so weiter. Also ich glaube, da gibt es viel Potenzial. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Markt viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal an die Sektindustrie denkt, Sektgrundwein, wenn man jetzt ein Problem hätte, eine neue Sorte einzuführen, neuen Namen, da werden ja die Namen meistens gar nicht genannt, sondern es ist eine neutrale Geschichte. In der Champagne ist jetzt eine französische Sorte, die Floreal, eingeführt worden. Die dürfen jetzt 5% in der Champagne mit dieser Sorte bestocken und in den Champagne einfließen lassen.
Also schon eine pilzwiderstandsfähige Sorte?
Ja, wer hätte das noch vor 3 Jahren gedacht? Ne? Und so wird es auch in Deutschland kommen. Genauso ist in dem Bereich Rosé, ist es so, dass da durchaus auch pilzwiderstandsfähige Sorten mit rein können. Das ist auch nicht so sortengebunden. Mhm. Das kann auch eher einfach Rosé sein. Und das sind auch große Mengen, die da vermarktet werden. Also da gibt es schon Möglichkeiten, auch wenn man Bedenken hätte mit den Namen, dass man auch anonym das mal einführen kann. Aber ich selbst finde die Namen ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es ist ja oftmals eine Gewohnheitssache. Wenn man sich die alten traditionellen Sortennamen anschaut, dann klingen die jetzt mal, wenn man es nicht verbindet mit dieser guten Qualität des Weines, wäre ja Riesling jetzt unbedingt ein schöner Name. Das ist was mit Verrieseln oder Fallen oder irgendwie. Also so toll ist es ja nicht belegt, aber es ist toll belegt, weil man weiß, der Wein schmeckt gut. Als wir, als unser Sohn auf die Welt kam und wir einen Namen ausgesucht haben, sind wir die Namensliste durch und so. Da gibt es ja diese schönen Bücher, wo man da durchblättern kann. Und da hat man gemerkt, der Name geht gar nicht und der Name geht. Und wenn man mal genau überlegt, hängt es damit zusammen. Ich kenne jetzt einen Christian zum Beispiel, der ist mir sympathisch und dann gefällt mir das. Ich würde jetzt nicht unbedingt Adolf verwenden wollen oder so. Nicht? Also es gibt immer Namen, die sind positiver belegt und negativer belegt. Und bei den neuen Namen haben wir zumindest in der Zusammenarbeit mit Valentin Blattner versucht, eine gewisse Weinaffinität herzustellen, indem man so Wortspiele verwendet hat, jetzt beim Cabernet Blanc. Also das ist ja jetzt nicht, ja, das ist ja nicht so fremd in der Weinbranche, diese Begriffe. Und ich kriege auch Reflexionen von Winzern, die sagen, oh, das geht eigentlich gut. Das hätte man gar nicht gedacht. Und unsere Kunden akzeptieren das sehr schnell. Und also da sollte man vielleicht ein bisschen mutiger sein und nicht zu viel Vorbehalte haben.
Ja, sehr schön. Und welche Rolle siehst du jetzt? Wir hatten den Handel schon mal angesprochen, der natürlich wichtig ist. Es gibt ja auch jetzt schon zwei Weine, die bundesweit distribuiert sind im Lebensmitteleinzelhandel. Und wie siehst du die Rolle der Gastronomie jetzt für die Verbreitung und Akzeptanz von pilzwiderstandsfähigen Sorten?
Gut, die Gastronomie ist immer ein Multiplikator. Wir hoffen ja, dass das alles wieder gut anläuft und dass viele überleben, weil das ist ja ein Stück Kultur, gut essen zu gehen und dazu einen guten Wein zu trinken. Es ist natürlich so, dass diese Sommeliers auch informiert werden müssen und irgendwo in den Kontakt kommen müssen mit diesen neuen Sorten. Das dauert natürlich etwas, aber da, wo das passiert, haben die natürlich eine schöne Story zu erzählen. Und es ist ja, wenn ich in der Gastronomie gut beraten bin, dann habe ich einen Sommelier, der sich mit Wein auskennt. Und für die ist es ja auch mal schön, eine neue Story erzählen zu können, wie immer nur das Gleiche. Ne? Also insofern wäre es ein wichtiger Faktor, dass man das auch kommuniziert in diese Richtung und dass es dann angenommen wird. Aber ich habe da wenig Bedenken. Weil es ist einfach so, dass mittlerweile die Weinqualität wirklich stimmt. Also das ist kein Ausschließungskriterium mehr. Und dann sind die Namen neu, es ist eine neue Geschichte, das kann man kommunizieren.
Ja. Hast du einen Tipp für jetzt, sag ich mal, zwei, drei Sorten, rot oder weiß, die jetzt so als Speisebegleiter besonders gut geeignet wären aus deiner Sicht?
Sind ja, bei den Weißen sind ja die meisten jetzt sehr fruchtig von den Peewees. Da ist es oft nicht so leicht jetzt wie, wenn man sagt, dann nimmt man Burgunder. Nicht? Aber bei den Roten sind auf jeden Fall die Sorten fast ausschließlich, also alle verwendbar und zu empfehlen, in jedem Bereich, wo man auch Rotwein empfehlen würde. Und
es gibt ja bei Rotweinen so ein bisschen diese zwei, wenn man so will, Klassen, die eher gerbstoffbetonteren, sag mal Bordeaux, Cabernet Sauvignon oder Lemberger Typen und so den Spätburgunder Typ. Gibt es da Parallelen bei den Peewees?
Ja, also es sind diese eher internationalen Rotweine, ja, Bordeaux-Weine, die gibt es auf jeden Fall. Da gibt es ja einige Kreuzungen mit Cabernet Sauvignon, mit der Satinois, der Cabernet Cortis oder der Cabernet Noir. Das sind alles Sorten, die in diese Richtung gehen. Mhm. Und bei den mehr Pinot-Richtungen, da ist ja der Pinotin, den man verwenden kann. Es gibt auch den Prior, die in diese Richtung gehen. Also diese Profile, die gibt es. Mhm. Wo wir bei den Weißen noch arbeiten, ist halt in diesem Bereich Burgunder noch einmal nachzulegen und auch im Riesling haben wir jetzt viele Kreuzungen gemacht, also diese grundsätzliche Richtung, dass man da nochmal, weil jetzt ist viel mit Sauvignon unterwegs, Sauvignon-Typen und fruchtigen Typen und was jetzt noch fehlt, sind eigentlich die Burgunder, Burgunderart und Rieslingart.
Und dieser Sauvignon Gris, der ja auch so ganz gut läuft und nachgefragt wird. Wie würdest du den einschätzen?
Ja, der ist sehr zu empfehlen. Das ist ein sehr guter Grauburgunder, eine sehr gute Grauburgunder-Alternative, sage ich mal. Aus meiner Sicht, wenn er gut gemacht ist, kann er fruchtiger und etwas säurereicher sein. Also wirklich auch spannender in dem Punkt. Also da ist schon mal eine gute Vorlage auf jeden Fall da.
Das heißt aber auch, du hast schon noch, oder es sind noch Sorten so in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden, auf die wir uns freuen dürfen.
Ja, da wird einiges kommen und einfach neue Geschmackstypen, damit man diese ganze Tastatur auch spielen kann, die es eigentlich auch in den traditionellen Sorten gibt. Und vielleicht entstehen auch neue Geschmacksprofile, nicht? Wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt wirklich gezielt anpassen. Wir haben jetzt als Beispiel in den nordischen Ländern, da kommen jetzt die skandinavischen Länder dazu, da ist England dazugekommen, wo jetzt Weinbau betrieben wird aufgrund der Klimaveränderung. Da ist der Cabernet Noir sehr erfolgreich. Das ist eine frühreifende Rotweinsorte, die aber trotzdem eine Cabernet-Kreuzung ist und auch im hohen Norden noch reif wird. Ne? Mhm. Oder wenn man den Solaris sieht in Schweden, in Deutschland ist das einfach nur ein süßer Wein, aber dort durch die längere Reife kann der durchaus auch Sauvignon-Charakter bekommen. Nicht? Also das sind schon Dinge, die dann auch für jedes Klima wieder neue Möglichkeiten gibt.
Mhm. Und wenn du jetzt mal so eine Prognose abgeben würdest, wo siehst du den Anteil der PVs jetzt so in 10 Jahren? Was glaubst du? Wir haben jetzt 3%.
Das ist nicht leicht zu prognostizieren. Ich würde sagen, das nimmt schon zu, aber wir müssen ja sehen, dass wir nur einen Umtrieb von ungefähr 2% haben in Deutschland. Ne? Also die Weinberge, die gerodet werden und wieder angepflanzt, sind bloß 2%.
Oh, okay.
Und deswegen mache ich auch gerne mal die Rechnung dann auf. Wir haben ja diese 100.000 Hektar. In einem Jahr werden in Deutschland ungefähr 2.000 Hektar wieder bepflanzt von den Flächen, die eh schon da waren. Mhm. So, wenn ich jetzt nur Piwis machen würde, und dann in 10 Jahren, dann wären ja maximal 20% der Fläche mit Piwis bestockt. Da das aber sicherlich eine viel zu hoch gegriffene Zahl ist und auch gar nicht so viele Pflanzen zur Verfügung stünden, bin ich da vorsichtig und würde sagen, okay, wenn wir von diesen 2-3%, wo wir im Moment sind, auf 10 kommen, wäre es schon ein großer Schritt.
Wenn es so um die Ausbreitung jetzt der neuen Sorten geht und das ist das Potenzial, wo wir in 10 Jahren stehen. Wie sieht es aus? Haben wir überhaupt genug Reben? Kann man so schnell überhaupt produzieren, dass der Bedarf gedeckt wird? Wenn jetzt wirklich sagen, viele Winzer sagen, ja, ich will jetzt auch neue Sorten haben.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ja auch Vermehrungsbestände aufgebaut werden müssen. Es braucht ja diese Weinberge, wo dann das Holz geschnitten wird, diese Vermehrungsanlagen. Und bei neuen Sorten ist es doch ein längerer Prozess, bis das soweit aufgebaut ist. Und bei all den ganz neuen ist es natürlich schwierig, bis man mal in wirklich großen Mengen dann den Markt auch bedienen kann. Die jetzt schon länger eingeführt sind, da ist es ein gewisses Potenzial schon da. Aber es kommt doch mit Sicherheit zu Engpässen. Das merken wir jetzt schon. Also die Nachfrage für 2023 ist so hoch, dass einige Sorten jetzt schon ausverkauft sind, also für in 23 zu pflanzen, weil einfach nicht genügend Vermehrungsmaterial da ist und weil die Dynamik jetzt so stark ist in diese Richtung, dass man das auch nicht so schnell aufbauen konnte. Und insofern wird es ein bisschen dauern, bis man das ein oder andere wirklich so bedienen kann, wie es der Markt auch fordert.
Wie viel, wenn du jetzt 1 Hektar vielleicht von einer neuen Sorte hast, aus der du jetzt neue Edelreiser schneiden kannst, die du also vermehren kannst, wie viel Weinberge kann man von 1 Hektar Vermehrungsfläche denn jetzt neu anlegen?
Also man könnte, wenn es eine gute Holzausbeute gibt, in etwa 15 Hektar anlegen von 1 Hektar Vermehrungsfläche. Und das zeigt halt, dass entsprechend Vermehrungsflächen da sein müssen. Natürlich werden die jedes Jahr wieder geerntet, aber eine nur um eine Relation herzustellen. Ne?
Aber man braucht natürlich auch wieder erstmal 3 Jahre, bis man 1 Hektar Vermehrungsfläche jetzt sozusagen im Ertrag hat. Und die muss ja dann auch erstmal wieder neu gepflanzt werden. Dann sind wieder 3 Jahre, die dann nötig sind, bis die Weinberge, die daraus jetzt erwachsen sind, im Ertrag sind. Also es geht alles durchaus wirklich, ja, etwas langsamer. Ne? Also ich glaube wirklich, dass man eher in Dekaden rechnen müsste hier, was so die wirklich große Ausbreitung von Piwis angeht, als in Jahren, oder?
Das ist richtig. Das hängt einfach auch mit diesem relativ geringen Umtrieb zusammen, den wir ja in Deutschland haben. Und es sind ja bloß die 2% und diese 2000 Hektar pro Jahr, die sowieso jährlich angelegt werden. Und da sind natürlich jetzt keine großen Sprünge drin. Nicht? Also das kann man nicht vollständig mit Piwis bedienen, weil gar nicht genug Pflanzgut da wäre oder Vermehrungsgut. Und insofern wird es auch längere Zeiträume dauern, bis man da eine adäquate Prozentzahl hat der Umstellung, weil ja die bestehenden Bestandsweinberge ja mit den traditionellen Sorten sowieso bestockt sind. Also man braucht auch auf der anderen Seite, gibt es ja Bedenkenträger, die sagen, ja, wäre das jetzt inflationär oder was, das kann gar nicht passieren, sondern wir haben wirklich, müssen konzentriert arbeiten als Rebveredelungsbetriebe und da sind alle auch kräftig dran, um Vermehrungsbestände aufzubauen und entsprechend den Markt bedienen zu können.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was noch viel, viel Entdeckungen, denke ich, auch bereithält. Und ja, wir sind gespannt, was wir da noch hören und schmecken können. Und ja, ich danke auf jeden Fall schon mal bis dahin. Und vielleicht sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal wieder und wir erzählen dann, ja, über ganz andere Potenziale, die jetzt die neuen Sorten dann mit sich bringen.
Ja, das würde mich freuen.
Ja, genau.